Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Malte Hennig am Mikrofon, schön, dass Sie mit dabei sind. Die Finanzierung des Bundeshaushalts, sie ist für die Regierungskoalition in den letzten Wochen wohl nicht Lieblings-, aber zumindest Dauerthema geworden. Monatelang haben die Koalitionspartnerinnen um einen Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 gerungen. Anfang Juli hat es dann eine Einigung gegeben. Die hat allerdings nur kurz gehalten, denn es hat Unstimmigkeiten darüber gegeben, wie die vorhandene Finanzierungslücke in Höhe von 17 Milliarden Euro geschlossen werden soll und kann. Also sind die Verhandlungen noch einmal weitergegangen. Vor wenigen Stunden dann die Meldung, ein neuer Kompromiss ist gefunden. SPD, Grüne und FDP haben sich erneut geeinigt auf einen Haushaltsentwurf für das Jahr 2025. Aber hören wir kurz Finanzminister Christian Lindner dazu.
Es gibt eine verbleibende Aufgabe, oder man darf auch ruhig sagen, wertend sagen, ein Wermutstropfen. Wir haben noch eine geplante Haushaltslücke, eine globale Minderausgabe von 12 Milliarden Euro im nächsten Jahr.
Aus 17 Milliarden sind also 12 Milliarden Euro geworden oder 12 Milliarden Euro Wermutstropfen, wie es der Finanzminister sagt, die noch beschafft oder eingespart werden müssen im kommenden Haushalt. Über weitere Einzelheiten, über die jetzige Einigung inklusive Arbeitsauftrag berichtet Frank Capellan.
Mehr ist am Ende nicht drin. Nach wochenlangem Gezerre um die letzte Lücke im Haushalt reicht es nur zum kleinsten gemeinsamen Nenner. 17 Milliarden Euro galt es aufzutreiben. Allein durch Umbuchungen ist es gelungen, das Loch noch zu reduzieren. Doch statt der vom Finanzminister geplanten 9 Milliarden Euro verbleiben nun immer noch 12 Milliarden, die nicht endgültig finanziert sind.
Es war außerordentlich schwer. Wir sind an Grenzen gestoßen in jeder Hinsicht und die politischen Unterschiede sind eben da.
Christian Lindner hofft nun beispielsweise, dass weniger als bisher geplant für das Bürgergeld ausgegeben werden muss. Er setzt darauf, dass die sogenannte globale Minderausgabe in Höhe von 12 Milliarden Euro doch noch irgendwie durch Einsparungen gefüllt werden kann. In dieser Größenordnung allerdings ist eine solche Sparvorgabe in der Vergangenheit noch nie umgesetzt worden. Zuallererst aber kalkuliert der FDP-Vorsitzende mit einer wirtschaftlichen Erholung, durch die mehr Geld in die Staatskassen gespült werden könnte.
Deshalb setzt die Bundesregierung darauf, dass bis zum endgültigen Gesetzesbeschluss des Haushaltes aufgrund der ökonomischen Entwicklungen diese verbleibenden 12 Milliarden noch weiter reduziert werden.
Das Ansehen der Ampel ist durch den Haushaltsstreit noch einmal gesunken. Das zeigt das jüngste Politbarometer. Schon Anfang Juli war eine Einigung verkündet worden. Danach aber ging der Streit aufs Neue los, weil Finanzminister Lindner die Verfassungskonformität des Etats in Frage stellte. Zuschüsse an Deutsche Bahn und Autobahngesellschaft sollten nicht unter die Schuldenbremse fallen. Verfassungsrechtler hatten dies angezweifelt. Seinen Frust darüber, dass das Loch nicht weiter verkleinert werden konnte, kann der grüne Vizekanzler Wirtschaftsminister Robert Habeck kaum verbergen.
Der Bundeshaushalt ist 450 Milliarden groß, grob gesprochen. Da wird man 3 Milliarden schon noch finden können. Aber wir haben sie halt jetzt nicht gefunden. Das ist so ein bisschen, ist halt so, ne?
Ist halt so. Die Unterschiede der Partner in der Finanzpolitik lassen sich einfach nicht mehr vertuschen. Und den SPD-Vorsitzenden ärgern offensichtlich die aus seiner Sicht nur schwer zu ertragenden Profilierungsversuche des FDP-Kollegen Lindner. Dass um den Etat so lange gerungen wird, das ist normal, meint Lars Klingbeil.
Aber vieles, was am öffentlichen Inszenieren da war, an öffentlicher Streiterei, das ist nicht hilfreich gewesen.
Der Kompromiss sieht nun vor, dass es anders als zunächst geplant keine Darlehen für die bundeseigene Autobahngesellschaft geben wird. Stattdessen wird das Eigenkapital der Bahn um 4,6 Milliarden Euro erhöht. Ursprünglich waren Zuschüsse vorgesehen, die aber möglicherweise gegen die Schuldenbremse verstoßen hätten. Der Finanzminister ist nun absolut sicher, dass der Entwurf in Karlsruhe Bestand haben wird.
Dieser Haushalt ist verfassungsrechtlich unangreifbar.
Olaf Scholz wertet den Durchbruch als Erfolg. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa stellt der Kanzler die Investitionen in die Bahn heraus. Die Opposition lässt dagegen kein gutes Haar an der Koalitionseinigung. Matthias Mittelberg, Unionsfraktionsvize.
Der Haushalt ist ja im Grunde genommen das Handlungsprogramm, das in Zahlen gegossene Regierungsprogramm für das nächste Jahr. Darüber wird sich diese Regierung nicht einig und deswegen müsste sie eigentlich abtreten.
Bis November wird nun im Parlament über den Etat beraten. Dann hat der Bundestag das allerletzte Wort.
Die Regierungskoalition hat sich erneut auf einen Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 geeinigt. Frank Capellan hat darüber berichtet. Und über Facetten dieser Einigung und der vorangegangenen Uneinigkeit kann ich jetzt mit Julia Reuschenbach sprechen. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Guten Abend, Frau Reuschenbach.
Guten Abend, Herr Hennig.
Frau Reuschenbach, ist das heute tatsächlich eine Einigung oder nur eine vorübergehende Meldung vor der nächsten Uneinigkeit in der Regierungskoalition?
Ja, Ihre Frage impliziert ja schon das Problem, das wir jetzt seit gut 2 Jahren mit dieser Regierung haben, nämlich dass selbst wenn eine Einigung als Einigung überschrieben ist, nicht sichergestellt ist, dass das, man kann sagen, teils nur wenige Stunden später noch Bestand hat. Insofern würde ich sagen, vermutlich ist es für den Moment tatsächlich jetzt der Schlussstrich unter diese 6-monatigen Etat-Debatten, die man innerhalb der Regierung geführt hat. Aber es ist gleichzeitig auch der Auftakt in die parlamentarische Debatte, die natürlich auch an der Regierung nicht spurlos vorübergehen wird, sodass wir also erwarten können, dass wir wahrscheinlich auch wieder medien- und presseöffentlich in den nächsten Monaten weiter über dieses Thema die Regierung miteinander, ich nenne es mal vorsichtig, reden werden sehen.
Wie unterschiedlich bewerten Sie denn die politischen Präferenzen innerhalb der Regierungskoalition? Gibt es da einfach unvereinbare Prioritäten der Koalitionspartnerinnen?
Naja, das war, glaube ich, und das ist uns allen bewusst von Anfang an klar in diesem Dreierbündnis, dass es so noch nicht gab, dass da Parteien zusammenkommen, die fundamental unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Investitionen stattfinden, wie weitreichend staatliche Steuerung auch stattfinden soll in diesem Bereich. Und dass die Finanzpolitik und die Frage, wie sehr man auf Schulden versus auf die Schuldenbremse setzt, im Grunde den Lackmustest für alle Fragen von Transformation darstellen würde, das hat sich jetzt ein zweites Mal bewiesen, ja auch schon wohlgemerkt in den Haushaltsdebatten 2023, die ja bis zum Bundesverfassungsgericht geführt haben. Insofern ja, das sind völlig unterschiedliche Ansichten, die da zusammenkommen. Bewerten möchte ich die so gesehen gar nicht, weil sie ja aus sich heraus argumentativ begründbar sind. Die einen, die sagen, also SPD und Grüne, wir wollen mehr Investitionen und wollen dafür mehr Schulden machen. Die FDP, die sagt, wir wollen an der Schuldenbremse für künftige Generationen festhalten. Das lässt sich jeweils begründen. Entscheidend ist aber, und das, glaube ich, gerät manchmal so ein bisschen aus dem Blick, dass man sich ja mal unter einem Koalitionsvertrag miteinander versprochen hat, das hinkriegen zu wollen. Und die Schwierigkeit besteht in der Außenwahrnehmung eben darin, dass immer mehr Zweifel daran wachsen, auch wenn es dann in letzter Minute solche Einigungen gibt, dass es tatsächlich gelingt, das gut miteinander hinzukriegen und den Herausforderungen, vor denen dieses Land steht, damit auch zu begegnen.
Sie haben es gesagt, unabhängig von der Bewertung der einzelnen Positionen. Christian Lindner hat jetzt zum Beispiel in einem Interview gesagt, es gibt wechselseitige Grenzen, die da erreicht worden sind. Aber ist das denn hier ein Grundproblem der Regierungskoalition oder ist das nun mal Alltag in der politischen Arbeit, diese Differenzen, die da immer wieder aufkommen?
Ich würde sagen, es ist beides ein Stück weit. Also der zweite Punkt trifft natürlich zu. Jede Koalition, wir sehen ein fragmentiertes Parteiensystem in Deutschland, immer mehr Bündnisse, die aus mehr Parteien bestehen. Die alten Lager, die wir noch kannten unter den Parteien, lösen sich auf. Lagerübergreifende Bündnisse werden nötig. Natürlich erschwert das die Arbeit. Natürlich erfordert das viel mehr Moderation, viel mehr Kompromiss, auch sich wechselseitig sozusagen glänzen lassen zu können bisweilen. Aber natürlich sehen wir auch, dass wir inzwischen doch diagnostizieren können, dass diese Koalition an der Stelle tatsächlich ein weitreichendes Problem hat und dass eben nicht mehr gelingt, das zu leben, was man sich selbst auf die Fahnen geschrieben hatte, nämlich ein Fortschrittsbündnis sein zu wollen. Und dann würde ich aber Ihrer Frage einen dritten Punkt ergänzen wollen, nämlich der, dass natürlich zur Wahrheit auch gehört, dass auch andere Regierungskoalitionen, nehmen wir nur einmal kurz an, es gäbe momentan etwa ein Jamaika-Bündnis mit der Union in der Regierung, genauso vor der Herausforderung stünde, wie man angesichts der wirtschaftlichen Situation im Land und den großen Erfordernissen an Investitionen und Transformationen, vor denen man steht, gleichzeitig diese Schuldenbremse einhalten will. Und insofern würde ich zumindest damit rechnen, dass das hier ein Lehrstück für alle ist, die im nächsten Jahr Regierungsverantwortung übernehmen wollen, dahingehend, dass man sich bemühen wird um eine Reform der Schuldenbremse.
Dieser dritte Punkt, den Sie angesprochen haben, will ich gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber lassen Sie uns kurz noch bei dieser Regierungskoalition bleiben. Vor allem bei Ihrer Arbeitsfähigkeit. Wie schätzen Sie das denn jetzt ein, diese Entscheidungen, die da getroffen werden? Werden die vor allem getroffen, um den Koalitionsfrieden irgendwie bis zur nächsten Wahl noch zu wahren? Oder können die Parteien eigentlich doch auch ein bisschen Fortschrittskoalition sein, wenn sie es nur mehr wollen würden?
Ich glaube, Sie wollen das schon. Und wir haben von Kolleginnen und Kollegen aus meinem Fach auch einen Halbzeitbericht dieser Bundesregierung lesen dürfen, in dem sichtbar wurde, dass auch viele Dinge erreicht wurden, aber dass die großen neuralgischen Stellen eben oft umschifft und mit sehr sozusagen kompromissaffinen Lösungen bedacht wurden, die vielleicht eben nicht danach nach dem ganz großen Wurf klingen. Und man darf, glaube ich, jetzt, insofern ist die Frage wichtig, nicht unter den Tisch fallen lassen, was eben auch von Robert Habeck zu hören war, dass dieser Bundeshaushalt ja weitaus größer ist als die Lücke, über die wir jetzt gerade sprechen, und dass da eben dennoch auch 57 Milliarden Euro in etwa Investitionen drinstecken und vieles mehr. Das sollte man mit im Blick behalten. Insofern hoffe ich, dass es nicht um das geht, was Sie beschrieben haben, nämlich nur den Frieden wahren zu wollen und irgendwie jetzt auch durch diesen Landtagswahlherbst zu kommen, sondern dass immer noch genügend Menschen an diesem Koalitionstisch sitzen, die den Anspruch haben, in den nächsten 1,25 Jahren dieses Land voranbringen und auch gut regieren zu wollen.
Wenn wir jetzt nochmal auf diese drei Parteien schauen, haben Sie den Eindruck, die begegnen sich noch auf Augenhöhe, ebenbürtig, also auch zum Beispiel in den Differenzen? Oder ist es so, dass die eine oder die andere Partei da ein bisschen immer wieder heraussticht?
Naja, also Augenhöhe gab es in diesem Bündnis ja von Beginn an nicht, sondern wir hatten ja die besondere oder haben die besondere Konstellation, dass die beiden kleineren Partner gemeinsam sozusagen die Stärke des größten Partners aufwiegen. Auch das ist eine völlig neue Konstellation, die wir so nicht kennen aus Bundesregierung. Aber ich würde schon sagen, natürlich haben wir festgestellt, dass die FDP, und das sagt sie ja auch von sich selbst, das sagt auch Christian Lindner als FDP-Parteichef immer wieder über die Partei, auf der anderen Seite des Tisches gelegentlich häufiger das Veto erhebt, als die anderen beiden es tun würden. Ich erinnere daran, dass Christian Lindner mal gesagt hat, er trete auch in diese Regierung ein, um dafür zu sorgen, dass das Land auch wirtschaftspolitisch nicht zu weit nach links rücke. Das kann man gut oder schlecht finden und kritisieren, diese Aussage. Aber natürlich zeigt sich das auch ein Stück weit im Verhalten der Koalitionäre, wie wir es jetzt gesehen haben.
Sie haben eben den Punkt angesprochen mit Blick auf mögliche andere Koalitionen, die es womöglich auch nicht leicht hätten. Vielleicht noch zum Abschluss kurz den Blick darauf. Wir haben internationale Krisen, eine schwächelnde Konjunktur. Gleichzeitig gibt es einen Mehrbedarf an Finanzierung, zum Beispiel für die Bundeswehr oder den Klimaschutz. Kann man sagen, dass es gerade einfach grundsätzlich schwer ist, für alle politischen Parteien ihre Arbeit umzusetzen? Oder stellen sich diese drei aus der Regierungskoalition doch besonders ungeschickt an?
Also ich würde ganz klar Ersteres sagen. Ich bin mir sicher, dass niemand die handelnden Akteure um diese Aufgabe beneidet angesichts dieser Komplexität und Vielfalt von Themen und eben immer neuen Ad-hoc-Krisen, Kriegen, denen man begegnen muss, diese Aufgabe zu bewerkstelligen. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Perspektive in der Betrachtung, wenn wir auf Politik und politisches Handeln schauen, auch nie aus dem Blick verlieren oder aus dem Auge verlieren. Und dass gleichzeitig daraus jetzt aber hoffentlich ein konstruktives, ein nach vorne blickendes Verständnis entsteht, das eben klar heißt, das hören wir ja auch zumindest in Teilen schon aus den Reihen der Union, es wird eine Reform der Schuldenbremse brauchen, vielleicht nicht ihre Aussetzung, dafür gibt es keine Mehrheiten, aber doch eine Reform, die zeigt, dass man in der Lage sein wird, diesen großen Investitionsbedarfen zu begegnen. Aber sie ist eben abhängig von politischen Mehrheiten. Und insofern gilt es jetzt erstmal, dass diese Bundesregierung bis zur nächsten Bundestagswahl, und davon würde ich ausgehen, nicht nur Bestand hat, sondern ihre Arbeit macht und dass man dann auslotet, welche Mehrheiten nach einer nächsten Wahl für eine solche Reform möglich sein werden.
Das sagt Julia Reuschenbach. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität in Berlin. Frau Reuschenbach, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Ukrainische Streitkräfte rücken Berichten zufolge weiter auf russischem Gebiet vor und versuchen, ihre Stellungen zu befestigen dort. Beobachtende diskutieren noch, welche strategische Idee eigentlich hinter dem Vormarsch steckt. Ein Aspekt, der genannt worden ist, die Ukraine möchte provozieren, dass Russland Truppen aus dem Osten der Ukraine abzieht, um sie an anderer Stelle einzusetzen. Aber die russischen Truppen, die rücken in der Region Donetsk offenbar weiter vor. In der ostukrainischen Stadt Pokrowsk beispielsweise ist die Zivilbevölkerung aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Mehr dazu von unserem Korrespondenten Peter Sawicki.
Guten Morgen, wie läuft es bei Ihnen? Angespannt wirkte Volodymyr Selenskyj nicht, als er am Donnerstag eine Sitzung der politisch-militärischen Führung der Ukraine eröffnete. Dann übergab der Präsident das Wort an Armeechef Oleksandr Sirski, der seinen Lagebericht von der Front präsentierte. In Kiew ist man mit dem Stand der Dinge beim Vorstoß in der russischen Region Kursk zufrieden. Seit fast 2 Wochen rückt die Ukraine dort vor, wenn auch mittlerweile langsamer. Derzeit versucht Kiew, seine Stellung zu festigen, auch administrativ. Die Einnahme der Kleinstadt Sudja wurde offiziell verkündet. Gut 1100 Quadratkilometer sollen es insgesamt sein. Zudem wird eine Militärkommandantur in der Region Kursk eingerichtet. Anders gestaltet sich die Lage im Osten der Ukraine. Aus Pokrowsk in der Region Donetsk kam nun in Person von Serhii Dobryak, dem Leiter der dortigen Militärverwaltung, ein eindringlicher Appell. Liebe Gemeindebewohner, der Feind ist nur noch etwas mehr als 10 Kilometer vom Stadtrand entfernt. Die Situation wird immer schlimmer, nicht besser. Deshalb sage ich deutlich, zögern Sie nicht, evakuieren Sie sich, solange es noch möglich ist, geordnet abzureisen. Die Industriestadt spielt für die Logistik der ukrainischen Truppen im Donbass eine zentrale Rolle. Dementsprechend problematisch wäre für die Ukraine der Verlust von Pokrowsk. Schon jetzt befindet sich die Stadt in Reichweite russischer Artillerie. Den ukrainischen Militärexperten Oleksij Melnik verwundert der Appell an die Einwohner daher nicht. Der Aufruf zur Evakuierung ist ein Indiz, dass Russland innerhalb der nächsten Wochen in die Stadt einrücken könnte. Anhand der Beispiele wie Bachmut oder Avdiivka wissen wir, dass Russland vor so einem Vorstoß alles zerstören würde. Die Einwohner, die blieben, hätten geringe Chancen zu überleben. Schon vor Tagen wollte Präsident Selenskyj den Eindruck vermeiden, dass Pokrowsk vernachlässigt werde, und sagte, man vergesse die Verteidigung der Stadt keine Sekunde lang. In einer Videoansprache ergänzte er nun, unter anderem in Richtung Pokrowsk gibt es die meisten russischen Attacken. Vor allem darauf konzentriert sich momentan unsere Verteidigung. Nachschub ist auf dem Weg. Alles, was derzeit notwendig ist. Genauer äußerte sich Selenskyj nicht. Unklar ist also, ob die Ukraine ihre Truppen in der Region Donetsk verstärkt. Neben Pokrowsk steht etwa der Ort Toretsk schwer unter Beschuss. Falls die Ukraine das Kalkül habe, durch den Vorstoß in Kursk die Lage im Donbass zu entschärfen, indem Russland von dort Truppen abzieht, so gehe es bislang nicht auf, meint Experte Oleksij Melnik. Bisher scheint Russland lieber weitere ukrainische Gebiete besetzen zu wollen, anstatt das eigene Territorium zurückzugewinnen. Nach meinen Informationen haben die Einheiten in Pokrowsk große Mühe, die Front zu halten. Sie können sich über den Erfolg in Kursk bislang schlicht nicht freuen. Es bleibe abzuwarten, fügt Melnik hinzu, ob Russlands Machthaber Wladimir Putin seine Prioritäten ändert und Pokrowsk vom ukrainischen Vorrücken in Kursk doch noch profitieren kann.
Viele Menschen in Israel und dem Gazastreifen haben wohl darauf gehofft, dass die Verhandlungen in Doha eine Perspektive schaffen. Eine Perspektive auf eine Waffenruhe, auf ein Ende der Bombardements und die Freilassung von Geiseln. Aber die Gespräche in der katarischen Hauptstadt sind ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Die zwischen der israelischen Regierung und der Hamas vermittelnden Länder hatten sich optimistisch gezeigt, eine von beiden Seiten akzeptierte Einigung zu erzielen. Und Berichten zufolge sind sie auch weiterhin optimistisch, dass das gelingen kann. Doch es gibt offenbar weiterhin deutliche Unstimmigkeiten, die für eine Vereinbarung überbrückt werden müssen. Moritz Behrendt berichtet.
Die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazakrieg in Doha, der Hauptstadt Katars, sind nach 2 Tagen ohne konkretes Ergebnis beendet worden. In den kommenden Tagen sollen Unterhändler noch offene Details klären. Dies teilten die Vermittler Katar, Ägypten und die USA um kurz nach 17 Uhr Ortszeit in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Die Gespräche seien ernsthaft und konstruktiv gewesen, heißt es darin. Israel und der Hamas sei ein Vorschlag präsentiert worden, der den Grundsätzen des Friedensplans von US-Präsident Biden entspreche. Der sieht in mehreren Phasen zunächst eine Waffenruhe im Gazastreifen vor und die Freilassung einiger Geiseln aus der Hand der Hamas. Später sollen dann alle noch lebenden Geiseln freikommen und die israelische Armee soll sich aus dem Gazastreifen zurückziehen. In der Stellungnahme der Vermittler heißt es, technische Teams sollten in den kommenden Tagen an noch offenen Details zur Umsetzung arbeiten, ohne die noch strittigen Punkte konkret zu benennen. In der kommenden Woche sollen dann die Chefunterhändler wieder zusammenkommen, voraussichtlich in Kairo. In einer ersten Reaktion zeigte sich ein Vertreter der Hamas enttäuscht. Der Nachrichtenagentur Reuters sagte er, die Ergebnisse aus Doha blieben hinter bereits getroffenen Vereinbarungen aus früheren Verhandlungen zurück.
Um 23.30 Uhr kommen wir hier in Deutschlandfunk jetzt zu Themen des Tages in Kürze. UN-Generalsekretär Guterres warnt vor einer Ausbreitung von Polio im Gazastreifen. Charlotte Voss.
Es gehe immer noch schlimmer, auch wenn man es sich gar nicht vorstellen könne, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres und bezog sich auf die Lage der Menschen im Gazastreifen. Die humanitäre Situation dort befinde sich im freien Fall. Im 11. Kriegsmonat im Umfeld von Trümmern in einem Gebiet ohne sauberes Wasser, ohne funktionierende Infrastruktur, planen die Vereinten Nationen eine groß angelegte Impfkampagne. 640.000 palästinensische Kinder unter 10 Jahren sollen vor der Infektionskrankheit Polio geschützt werden. Die UNO stemmt die Aktion mit Partnern. Die Weltgesundheitsorganisation stellt den Impfstoff, für dessen Kühlung und Transport will das Kinderhilfswerk UNICEF sorgen. Vor Ort impfen dann hunderte medizinische Teams des Palästinenserhilfswerks UNRWA. Guterres appellierte an die Kriegsparteien, ohne Israel und die Terrororganisation Hamas namentlich zu nennen, eine humanitäre Waffenpause zu ermöglichen. Um Polio bekämpfen zu können, brauche es Sicherheit. Keine Angriffe, zuverlässige Internet- und Telefonverbindungen, ungehinderten Zugang für Helfer und Experten. Kinderlähmung gilt weltweit als nahezu ausgerottet, tritt aber immer mal wieder in Regionen mit absolut unhygienischen Zuständen auf. Übertragen wird Polio als Schmierinfektion von Mensch zu Mensch. Die Krankheit geht auf das zentrale Nervensystem und kann zu Lähmungen führen. Polio kann auch tödlich verlaufen, wenn es die Atemmuskulatur betrifft.
In Schweden ist ein erster Fall der neuartigen Mpox-Variante nachgewiesen worden und das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten erwartet einen Anstieg dieser Fälle in Europa. Sophie Donges.
Die Europäische Gesundheitsbehörde erwartet, dass es bald mehr Menschen in Europa geben wird, die sich mit der neuen Mpox-Variante infiziert haben. Ein erster bestätigter Fall wurde gestern in Schweden gemeldet. Die infizierte Person sei zuvor nach Afrika gereist, so die schwedischen Behörden. Eine Ausbreitung des Virus halten sie für eher unwahrscheinlich. Ähnlich auch die Einschätzung der Europäischen Gesundheitsbehörde, die ihren Sitz in Stockholm hat. Wenn importierte Fälle schnell festgestellt und entsprechende Kontrollmaßnahmen ergriffen würden, sei die Gefahr einer anhaltenden Übertragung gering. Die neue Mpox-Variante kann Fachleuten zufolge schwere Infektionen auslösen. Die Europäische Gesundheitsbehörde empfiehlt den EU-Mitgliedstaaten, Reisehinweise zu erstellen für die, die in betroffene Gebiete auf dem afrikanischen Kontinent fahren oder von dort zurückkehren.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der sieht derzeit wegen der neuartigen Mpox-Variante keinen Grund zur Beunruhigung in Deutschland. Uwe Berndt.
Für Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist der erste Fall der neuen Mpox-Variante in Europa kein Grund zur Beunruhigung. Der Fall in Schweden ändere nichts an der Risikoeinschätzung für Deutschland und Europa. Mpox stellt für unsere Bevölkerung momentan keine große Gefahr dar, teilte Lauterbach mit. Bereits vor 2 Jahren gab es eine Infektionswelle einer anderen Mpox-Variante, die in Deutschland erfolgreich zurückgedrängt werden konnte. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums gibt es sowohl beim Bund als auch bei den Ländern noch Impfstoffreserven aus dieser Zeit. Die neue Variante gilt als aggressiver, ist aber in Europa bisher noch nicht verbreitet. Die auch als Affenpocken bekannte Krankheit wird nur durch engen Körperkontakt übertragen.
Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Venezuela lehnen sowohl die Regierung als auch die Opposition Neuwahlen ab. Jenny Barke.
In Venezuela halten die Proteste wegen der Wiederwahl von Machthaber Nicolás Maduro an. Um zwischen der venezolanischen Regierung und Opposition zu vermitteln, sind die Außenminister Kolumbiens und Brasiliens in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá zusammengekommen. Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat daraufhin an Maduro appelliert, Neuwahlen auszurichten. Wichtig sei es dafür, Kriterien für die Teilnahme aller Kandidaten festzulegen und Wahlbeobachter aus aller Welt zuzulassen, um die Rechtmäßigkeit der Wahl sicherzustellen. Sowohl Regierungsvertreter als auch die Opposition lehnen den Vorschlag von Neuwahlen ab. Oppositionsführerin Maria Corina Machado sagte, die Idee sei ein Mangel an Respekt gegenüber dem venezolanischen Volk. Sie zweifelt an, dass der autoritär regierende Maduro bei einer zweiten Wahl eine Niederlage akzeptieren würde. Die regierungstreue Wahlbehörde hat ihn indes offiziell zum Sieger der Präsidentschaftswahlen Ende Juli erklärt.
In Bulgarien ist das dortige Schulgesetz geändert worden. In Zukunft ist es demnach verboten, über nicht-heterosexuelle Themen in Schulen zu informieren. Oliver Schosch.
Ein Gesetz gegen sogenannte LGBTQ-Propaganda an Schulen gibt es bereits in Russland, in Georgien und in Ungarn und nun auch im zweiten EU-Land Bulgarien. Der Gesetzentwurf kam per Eilantrag von der rechtsradikalen russlandnahen Partei Vasrazhdane, Wiedergeburt. Deren Vorsitzender Konstantin Kostadinov sprach von einer unmenschlichen Ideologie, die aus dem Westen an die bulgarischen Schulen komme und die liquidiert werden müsse. Vasrazhdane ist zwar eine radikale Oppositionspartei, doch im Parlament stieß das LGBTQ-feindliche Gesetz auf breite Zustimmung. 135 Abgeordnete stimmten dafür, 33 dagegen, 8 enthielten sich. Und nun unterzeichnete der bulgarische Staatspräsident Rumen Radev das Gesetz. An bulgarischen Schulen darf künftig nicht mehr über Homosexualität oder über verschiedene Geschlechteridentitäten aufgeklärt werden. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia gab es mehrere kleinere Proteste auf der Straße. Die Demonstranten befürchten, dass homosexuelle Lehrer und Schüler in Gefahr sein könnten und bei Anfeindungen und Übergriffen an den Schulen nicht geschützt sind.
Und die Tageszusammenfassung der Börse kommt von Konstantin Röse.
Börsianer gehen sehr zufrieden ins Wochenende. Der Leitindex DAX verbuchte mit einem Plus von 3,4% den größten Wochengewinn seit Monaten. Verflogen sind die Sorgen vor einer Rezession in den USA, die noch vor knapp 2 Wochen für Kursturbulenzen verantwortlich waren. Dazu kommt, mittlerweile verdichten sich die Hinweise, dass schon bald die Zinsen in den USA fallen könnten. Das schob auch heute die Kurse an. Der DAX beendete den Handel mit 18.322 Punkten. Größter Gewinner in der ersten Börsenliga war Bayer. Der Pharma- und Agrarkonzern konnte endlich mal gute Nachrichten verkünden. Es geht mal wieder um den Unkrautvernichter Glyphosat. Noch immer sind zehntausende Klagen in den USA anhängig. Ein Bundesberufungsgericht hat jetzt eine Klage abgewiesen, in der es um angeblich unterlassene Warnhinweise zu möglichen Krebsrisiken ging. Jetzt hofft der DAX-Konzern auf eine Grundsatzentscheidung vor dem obersten US-Gericht, dem Supreme Court. Anleger hoffen, dass der jahrelange und milliardenschwere Rechtsstreit endlich zu einem Abschluss kommen könnte. Papiere von Bayer sprangen rund 10% nach oben. Es war einer der höchsten Tagesgewinne seit mehr als 15 Jahren. Freuen dürfen sich auch Aktionäre von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Erstmals seit 5 Jahren zahlt der Verein wieder eine Dividende. Dank der Champions League konnte der BVB seinen Gewinn vervierfachen auf rund 44 Millionen Euro in der vergangenen Saison. BVB-Aktien gewannen deshalb rund 3% hinzu.
Entlang der Zäune und Tore rund um Bundeswehrkasernen, da herrscht zurzeit wohl erhöhte Wachsamkeit. Nachdem an zwei Standorten in Nordrhein-Westfalen über Sabotageverdacht berichtet worden ist, gibt es jetzt auch Meldungen aus Bayern. Dort sollen am Tor einer Kaserne in Oberbayern verdächtige Beschädigungen entdeckt worden sein. Bei den Standorten in NRW, in Köln-Wahn und in Mechernich sind Löcher in Zäunen gefunden worden, beide in der Nähe von Trinkwasseranlagen. Der Verdacht auf die Verunreinigung des Trinkwassers hat sich dort aber bisher nicht bestätigt. Felicitas Böselager berichtet.
Auf Videoaufnahmen der ARD ist zu sehen, wie ein Feuerwehrauto mit Blaulicht durchs nächtliche Mechernich fährt. Es ist bereits dunkel, als diese Durchsage die Menschen in der kleinen Stadt in der Nordeifel davor warnt, ihr Trinkwasser zu benutzen. 10.000 Menschen sind von dieser Warnung betroffen. Zuvor hatte die Bundeswehr ein Loch in einem Zaun an einem Trinkwasserspeicher der Stadt gefunden. Neben der Kommune Mechernich bezieht auch der dortige Bundeswehrstandort sein Trinkwasser aus diesem Speicher. Noch in der Nacht überprüft eine Feuerwehrspezialeinheit das Wasser und am Morgen gibt es eine erste Entwarnung.
Wir konnten damit eine Belastung des Wassers mit chemischen Schadstoffen definitiv ausschließen,
sagt Mechernichs Bürgermeister Hans-Peter Schick, ebenfalls in der ARD. Aber ganz ausschließen kann die Stadt eine Verunreinigung trotzdem noch nicht. Dafür sind weitere Untersuchungen notwendig. Letzte Sicherheit gebe es erst nach dem Wochenende, heißt es auf der Webseite der Stadt. Bis dahin sollen die Menschen in Mechernich ihr Wasser abkochen, sofern sie es trinken oder zum Kochen benutzen wollen. Die Vorfälle in Mechernich reihen sich ein in zwei weitere Sabotageverdachtsfälle aus Nordrhein-Westfalen in dieser Woche. Angefangen mit der Bundeswehrkaserne in Köln-Wahn am vergangenen Mittwoch. Auch hier hatte die Bundeswehr ein Loch in einem Zaun um ein Wasserwerk auf dem Kasernengelände gefunden. Ulrich von Robert vom Pressestab der Bundeswehr erklärte am Mittwoch, wieso dieses Loch entdeckt wurde.
Da ist ja ein 24-Stunden-Dienst und der bekam die Meldung, dass es eben abnorme Werte dieses Wassers gibt. Und daraufhin ist das alles ja erst ins Rollen gekommen. Also der Anfangspunkt war eben die erhöhten oder veränderten abnormen Wasserwerte.
Inzwischen ist klar, das Wasser ist nicht kontaminiert und kann wieder genutzt werden. Ein Sprecher des territorialen Führungskommandos der Bundeswehr erklärt gegenüber dem Deutschlandradio, dass die Ergebnisse der ersten Schnelltests sich bei den ausführlichen Untersuchungen nicht bestätigt haben. Auch am Rande des NATO-Flugplatzes Geilenkirchen gab es am Mittwoch verdächtige Beobachtungen. Aber auch dort ist das Trinkwasser in Ordnung. In Geilenkirchen sind unter anderem Aufklärungsflugzeuge der NATO stationiert. In Köln-Wahn befindet sich die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums. Mechernich, Geilenkirchen, Köln-Wahn. Die Ereignisse an diesen drei Orten sind nun der Anlass für Diskussionen um die Sicherheit der kritischen Infrastruktur in Deutschland. Der ehemalige BND-Chef Gerhard Schindler warnt im Deutschlandfunk vor übertriebener Sorge. Allerdings sei auch klar,
wenn wir eine militärische Auseinandersetzung wie jetzt den Ukraine-Krieg haben, das ist nicht nur eine militärische Auseinandersetzung, sondern das ist ein Informationskrieg und das ist die Stunde der Spione, das ist die Stunde für Spionage und Sabotage. Klar ist, dass wir also erhöht wachsam sein müssen, aber wir sollten auch besonnen sein und keine Hysterie verbreiten.
Noch ist weder klar, wer oder wie viele Täter in Wahn, Geilenkirchen und Mechernich eingedrungen sind, noch ob die Fälle überhaupt zusammenhängen. Der Staatsschutz ermittelt.
Vor fast 2 Jahren sind Löcher in die Nord Stream Pipelines in der Ostsee gesprengt worden. Wer dafür verantwortlich ist, ist bis heute unklar. Laut Medienberichten hat der Generalbundesanwalt inzwischen einen ersten Haftbefehl erwirkt. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen ukrainischen Staatsbürger handeln. Laut den Berichten soll es den Haftbefehl schon seit Juni geben und der Verdächtige sich in Polen aufgehalten haben. Offenbar konnte er das Land aber verlassen, bevor er festgenommen werden konnte. Es soll dafür ein Rechtshilfeersuchen aus Deutschland nach Polen übermittelt worden sein. Dort in Polen geben Verantwortliche allerdings an, bestimmte Dinge nicht gewusst zu haben. Mehr dazu aus Warschau von Martin Adam.
Jacek Siewiera lacht. Er sei doch selbst Militärtaucher gewesen, wird der Chef des polnischen Büros für nationale Sicherheit im Fernsehsender Polsat gefragt. Da liege doch eine Verbindung nah.
Ja.
Nein, da ist nichts dran, absolut nicht.
Absolut nicht.
Er kenne keine Details zur Sprengung der Nord Stream Pipelines vor 2 Jahren. Was er wisse, wisse er aus den Medien, zuletzt eben den Deutschen, sagt Chiewera. Seine Behörde ist direkt beim polnischen Präsidenten angesiedelt. Die polnische Staatsführung und ich persönlich hatten keine Informationen, kein Wissen über den Verlauf dieses Vorgangs bei Nord Stream. Ich denke, das sind Spekulationen. Er höre zum ersten Mal von einer Absprache zwischen dem polnischen und dem ukrainischen Präsidenten, erklärt auch Wojciech Kolarski, Staatssekretär in der Präsidialkanzlei. Diese Vermutung hatte August Hanning, bis 2005 Chef des BND, in der Welt geäußert. Der Anschlag sei nicht ohne polnische Unterstützung möglich gewesen, so Hanning, ohne Belege dafür zu haben. Kolarski widerspricht, will aber auch keine Details kennen. Die Ermittlungen werden von der deutschen Seite geleitet. Polen kennt keine Details dieses Vorgangs. Was wir wissen ist, dass es den europäischen Haftbefehl für einen Bürger der Ukraine gab. Die polnische Seite hat die Deutsche darüber informiert, dass sich dieser Bürger nicht auf dem Gebiet Polens befindet. Der polnische Präsident Andrzej Duda äußert sich bisher nicht zu den Vorwürfen. ARD, Süddeutsche Zeitung und Die Zeit hatten am Mittwoch berichtet, bis vor kurzem habe einer der Tatverdächtigen, ein ukrainischer Taucher, am Stadtrand von Warschau gelebt. Der deutsche Generalbundesanwalt hatte im Juni einen europäischen Haftbefehl an die Warschauer Staatsanwaltschaft überstellt. Anfang Juli hatte der Gesuchte Polen jedoch in Richtung Ukraine verlassen, ganz legal. Der polnische Grenzschutz sei nicht über den Haftbefehl informiert worden, teilt die Staatsanwaltschaft in Warschau mit. Laut Grenzschutz wurde diese Person nicht als gesucht im Schengen-SIS-System registriert. Das hat die Verfügungsbehörde nicht getan, also die deutsche Seite, die den europäischen Haftbefehl ausgestellt hat.
Ten europejski nakaz aresztowania.
Sagt der Warschauer Bezirksstaatsanwalt Piotr Skiba, der ARD. Nach Recherchen des SWR habe der Generalbundesanwalt absichtlich so gehandelt, damit der Haftbefehl nicht vorab bekannt wird und der Gesuchte flüchten kann. Nur ist ihm das trotzdem gelungen. Der Anschlag auf 3 der 4 Nord Stream Pipelines im September 2022 sei sogar ursprünglich vom ukrainischen Präsidenten genehmigt worden, berichtet das Wall Street Journal. Nach Widerspruch aus den USA habe Selenskyj erfolglos versucht, die Operation zu stoppen. Kiew dementiert und Warschau schweigt.
In der Nordsee. Vor der deutschen Insel Borkum liegt ein Gasfeld. Es erstreckt sich über niederländisches und deutsches Gebiet. Und ein niederländisches Unternehmen möchte das Gas jetzt auch auf deutschem Gebiet fördern und hat dazu vom zuständigen niedersächsischen Bergbeamt die Genehmigung erhalten. Umweltschützende, die protestieren allerdings dagegen und die Bundesregierung, die sieht das Projekt durchaus kritisch und zögert mit ihrer finalen Entscheidung dazu. Dietrich Karl Meurer.
Das Wattenmeer vor der ostfriesischen Nordseeinsel Borkum. Die Artenvielfalt hier ist außergewöhnlich. Hier leben Vögel, Fische, Muscheln, Wattwürmer und natürlich die Kegelrobben und Seehunde, die auf den Sandbänken dösen. Das einzigartige Ökosystem in der von Ebbe und Flut geprägten Landschaft ist UNESCO-Weltnaturerbe. Rund 20 Kilometer nordwestlich von Borkum will das niederländische Unternehmen One Dias eine Gasförderplattform errichten, in niederländischen Gewässern. Aber einige Bohrungen sollen unter dem Meeresboden auch auf deutschem Gebiet stattfinden. Aus Niedersachsen kam nun grünes Licht dafür. Das zuständige Bergbauamt hat nach Umweltprüfungen keine Bedenken. Dagegen kritisieren 8 Umweltverbände die Pläne aufs Schärfste.
Die geplante Gasförderung des Konzerns One Dias gefährdet Robben und Schweinswale sowie schützenswerte Steinriffe, die Heimat von bedrohten Arten sind.
Befürchtet zum Beispiel Greenpeace-Energieexpertin Mira Jäger.
Zudem würde das fossile Projekt Millionen Tonnen CO2 und Methan erzeugen, was inmitten der Klimakrise absolut unverantwortlich wäre.
Nicht viel von den Plänen hält auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen.
Eine Gasförderung unweit vom sensiblen Nationalpark Wattenmeer erfüllt mich mit wirklich großer Sorge,
sagt die Ministerin dem ARD-Hauptstadtstudio.
Die Nordsee wird bereits jetzt sehr intensiv genutzt. Und jede weitere Industrieanlage auf See stellt ein Risiko für unsere Meeresumwelt dar.
One Dias will, dass die Bohrungen schon Ende des Jahres beginnen. Doch die finale Entscheidung muss die Bundesregierung treffen. Nötig ist ein Abkommen zwischen Deutschland und den Niederlanden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, ebenfalls von den Grünen, macht aus seiner Ablehnung für das Vorhaben keinen Hehl. Er findet, für die deutsche Energiegewinnung sei das Projekt ohnehin nicht nötig.
Es ist ein vergleichsweise kleines Gasfeld. Es ist weniger als der Jahresbedarf des deutschen Gasverbrauchs. Und das wird sich dann da über Jahrzehnte strecken. Insofern ist der Effekt auf die Energiesicherheit oder auf denkbare Preise minimal, wenn überhaupt, anzunehmen.
Habeck befürchtet, dass die Bohrungen im sehr sensiblen Ökogebiet Wattenmeer den Naturerbetitel gefährden könnten. Die Umweltverbände und auch Borkums Bürgermeister haben bereits angekündigt, alle rechtlichen Mittel gegen das Projekt auszuschöpfen. Der Minister stellt klar, die Regierung wird erst entscheiden, wenn die Urteile vorliegen.
Am Ende der gerichtsfesten Entscheidung steht die Entscheidung, ob das Abkommen Deutschland-Niederlande unterzeichnet wird.
Damit aber gibt sich Mira Jäger von Greenpeace nicht zufrieden. Sie fordert:
Anstatt sich hinter Gerichtsverfahren zu verstecken, muss Klimaminister Robert Habeck jetzt Verantwortung übernehmen und das Projekt final stoppen.
Das Zögern des Ministers ist in der Tat unverständlich. Hat die Ampel doch in ihrem Koalitionsvertrag klar vereinbart, keine neuen Genehmigungen für Öl- und Gasbohrungen in Nord- und Ostsee zu erteilen.
Die Olympischen Sommerspiele in Paris. Für viele Sportbegeisterte weltweit waren sie ein Erlebnis. Und für einige Politikerinnen und Politiker in Frankreich waren sie so etwas wie eine Verschnaufpause. Denn politisch gesehen ist es durchaus turbulent gewesen in den vergangenen Wochen in Frankreich. Nach den vorgezogenen Neuwahlen gibt es noch keine neue Regierung. Die Findung zwischen den politischen Kräften gestaltet sich schwierig. Und weil Präsident Macron für die Zeit der Olympischen Spiele einen, Zitat, politischen Waffenstillstand verordnet hatte, geht die Suche nach einer neuen Regierung in Frankreich jetzt weiter. Caroline Dillard.
2 Wochen lang war Frankreich gewissermaßen politikfreie Zone. Die Olympischen Spiele haben alles überlagert. Hat Präsident Emmanuel Macron sich damit Luft verschafft? Ja und nein, sagt der Politikwissenschaftler Benjamin Morel im Radiosender France Info. Wir haben immer noch eine parlamentarische Blockade. Egal wie eine künftige Regierung aussieht, es gibt keine klare Mehrheit im Parlament, um diese Regierung zu unterstützen. Die letzten Wochen waren eine, sagen wir, zauberhafte Auszeit, in der die politische Krise ausgeklammert war. Das hat ein bisschen Druck von Emmanuel Macron genommen, was die Ernennung eines Premierministers angeht. Aber Macron hat dafür immer noch die gleichen Karten auf der Hand. Das Linksbündnis versucht nun, den Druck auf Macron zu erhöhen. Dessen Kandidatin für den Posten der Premierministerin, Lucie Castet, hat einen Brief an alle Abgeordneten und Senatoren verschickt, außer an den rechtsnationalen Rassemblement National. Darin erläutert die 37-jährige Spitzenbeamtin 5 politische Prioritäten, etwa die Abschaffung der Rentenreform und Steuergerechtigkeit. Ein Kompromissangebot, aber mit Führungsanspruch des Linksbündnisses, sagt Daniel Obono, Abgeordnete der Linksaußenpartei LFI. Die Logik der Institutionen verlangt, die Kandidatin des Linksbündnisses zu ernennen. Wir haben nur eine sehr knappe Mehrheit, aber deshalb gab es diesen Brief, in dem wir unsere 5 großen Prioritäten darlegen. Wir rufen die republikanischen Kräfte auf, sich zu diesen Punkten zu positionieren und zusammen zu überlegen, wie wir arbeiten wollen. Überhaupt läuft die politische Kommunikation aktuell vor allem über Briefe. Auch bei noch Premierminister Gabriel Attal. Sein Schreiben zum Aktionspakt für die Franzosen zählt die politischen Prioritäten der Präsidentenpartei Ensemble pour la République auf. Darunter Ausgleich der öffentlichen Finanzen, Kaufkraft sowie Sicherheit und öffentliche Daseinsfürsorge. Für das Präsidentenlager kommt eine Zusammenarbeit mit den Linkspopulisten allerdings nicht in Frage. Genauso wenig wie mit dem Rassemblement National. Der RN wiederum präsentiert sich als verantwortungsbewusste Opposition. Bereit, auch für Projekte der anderen Parteien zu stimmen, sollten die dem allgemeinen Interesse dienen. Es gäbe aber eine rote Linie, so der RN-Abgeordnete Thomas Ménager. Unsere Haltung ist klar. Wir werden keine Regierung akzeptieren, in der Vertreter von LFI und den Grünen sitzen. Das Programm des Linksbündnisses ist eine wirtschaftliche und sicherheitspolitische Katastrophe, ebenso mit Blick auf unsere Werte. Sollte es eine Regierung Castet geben, werden wir ein Misstrauensvotum anstrengen.
Nous censurons s'il y avait un gouvernement
Drohende Misstrauensvoten seien das größte Problem bei der Regierungsbildung, glaubt Politikwissenschaftler Benjamin Morel. Und ein Ausweg zeichne sich für den Präsidenten nicht ab. Entweder setzt Macron darauf, dass das Linksbündnis bröckelt, darauf, dass Marine Le Pen seinen Regierungsvorschlag stillschweigend mittragen würde, oder er lässt es darauf ankommen, dass seine Regierung gestürzt wird. Am 23. August will Macron die Fraktions- und Parteichefs zu Gesprächen treffen. Wann er einen Regierungschef ernennt, ist aber weiter unklar.
Und zum Abschluss der Sendung hören wir jetzt noch die Presseschau. Zusammengestellt von Jan Altmann, vorgetragen von Ralf Spengler.
Viele Zeitungen kommentieren die Einigung der Regierungskoalition auf den Entwurf für den Bundeshaushalt 2025. Man mag es kaum glauben, aber die Ampelkoalition hat tatsächlich die gesteckte Frist eingehalten, betont die Südwestpresse aus Ulm. Das ist allerdings die einzige gute Nachricht, denn der Inhalt der Vereinbarung ist dünn. Die Koalitionäre haben es nicht vermocht, die Einnahmen und Ausgaben in ihrem 481 Milliarden Euro umfassenden Etat ins Gleichgewicht zu bringen. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen ist sich sicher. Kanzler und Finanzminister bauen darauf, dass nicht alle im Etat stehenden Projekte realisiert werden und am Ende das Geld reicht. Diese als globale Minderausgabe bezeichnete Luftbuchung ist mit 12 Milliarden Euro größer als üblich. Zeit Online verweist darauf, dass die Deutsche Bahn weniger direkte Zuschüsse, aber dafür zusätzliche Darlehen erhalten soll. Allerdings könnte es sein, dass vielen Menschen eine funktionierende Bahn wichtiger ist als die Frage, ob der Anteil der Staatsschulden nun 61,5 oder 61,7% des Bruttoinlandsprodukts beträgt. Deutschland hat gemessen an seiner Wirtschaftsleistung ohnehin schon die niedrigste Schuldenquote aller großen Industrienationen, aber eben auch die niedrigste Wachstumsrate. Die Leipziger Volkszeitung vermutet: Keine der Ampelparteien wird von dem jetzigen Ergebnis profitieren. Sie haben die Chance verpasst, sich als eine Regierung zu präsentieren, die Vertrauen verdient, weil sie Probleme lösen kann. Das Gegenteil ist der Fall. Und das alles, um die Schuldenbremse einzuhalten, die Lindner zur heiligen Kuh erklärt hat. Die Quittung für ihr Theater bekämen die Ampelparteien bald serviert, meint die Rheinische Post aus Düsseldorf. Am 1. September wird in Sachsen und Thüringen gewählt. SPD, FDP und Grünen wird schon jetzt eine satte Niederlage vorhergesagt, was für neue Turbulenzen sorgen dürfte. Thema in der Berliner Morgenpost sind die Sabotageverdachtsfälle an mehreren Bundeswehrstandorten, die sich nicht bestätigt haben. Verteidigungsminister Pistorius müsse den Wachschutz der Bundeswehreinrichtungen deutlich erhöhen. Das ist teuer, personalintensiv, aber ohne Alternative. Es kann nicht sein, dass Saboteure in Kasernen so leicht eindringen können wie Schüler nachts ins städtische Freibad. Das Straubinger Tagblatt dagegen findet, entscheidend sei ein anderes Themenfeld. Der Cyberraum ist das Schlachtfeld der Zukunft. Cyberkriegsführung ist zu einem zentralen Element hybrider Konflikte geworden. Ohne Schutz digitaler Infrastrukturen geht nichts mehr.
Das war die Presseschau. Und das war der Tag für heute hier im Deutschlandfunk. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Malte Hennig. Haben Sie noch eine gute Nacht. Und nach den Nachrichten um 0 Uhr hören Sie hier das Kulturmagazin Fazit.